Also bei uns im Studio, und das freut mich sehr, ist ein ehemaliges bekanntes Gesicht bei uns im Radio, nämlich Matthias Brück, hat hier selbst Hospitanz gemacht, unterstützt uns auch bei Großveranstaltungen. Willkommen im Studio zurück, Matthias.
Ja, sehr schön, wieder hier zu sein.
Erzähl mal, wie geht's dir denn so?
Ja, mir geht's super. Ich habe es jetzt endlich geschafft, was ich immer wollte, und habe einen Job, einen Vollzeitjob im Sportjournalismus ergattert. Und es ist in der letzten Zeit schon sehr anstrengend. Ich habe die letzten 11 Tage ohne Pause quasi durchgearbeitet, aber es könnte wesentlich schlimmer sein. Also ich bin sehr glücklich zurzeit.
Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was bearbeitest du hauptsächlich?
Also hauptsächlich beim Sender, es ist zwar SEN, Sports Entertainment Network, aber wenn die AFL-Saison am Laufen ist, dann ist es wirklich 90% AFL, das ist halt der Nummer 1 Sport hier in Victoria. Und ja, von Donnerstag bis Sonntag sind die Spiele angesetzt, und da gibt's sowieso nichts anderes, weil wir alle Spiele live übertragen im Radio mit Live-Kommentar. Und man kann sich dann vorstellen, dass ich entweder im Stadion sitze hinter den Kommentatoren und das Ganze produziere, oder auch, wenn die Spiele in Sydney oder in Perth sind, dass ich im Studio sitze und da quasi das Gleiche mache. Also ich rede mit den Kommentatoren, sag ihnen, wann sie eine Pause zu gehen haben, sag ihnen, wenn irgendwas ja Außergewöhnliches passiert ist, was sie vielleicht nicht mitbekommen haben, was sie thematisieren müssen, etc. etc.
Viele von unseren Zuhörern wissen es, weil sie sich entweder selbst dafür interessieren oder wenn sie vor allem hier in Melbourne wohnen, weil es nicht zu übersehen ist. Die AFL-Saison hat gerade wieder begonnen am letzten Wochenende.
Genau, und es hat auch schon einige Überraschungen gegeben. Ich thematisiere das mal, also keiner hätte gedacht, dass Melbourne gewinnt. Die Melbourne Demons, die sind eigentlich immer ein Kandidat für einen der letzten Plätze, wenn nicht sogar den letzten. Und ja, die schon mal gegen die aufspielenden GWS Giants aus Sydney gewonnen. Und ja, auch so war es ein sehr, sehr aufregender erster Spieltag.
In den letzten Jahren hat ja immer Hawthorn gewonnen. Ist das in diesem Jahr auch zu erwarten, oder erwartest du dir eine komplett offene Saison?
Ich erwarte, dass die Saison dieses Jahr sehr, sehr viel offener ist als die letzten Jahre. Ich persönlich glaube nicht, dass Hawthorn nochmal gewinnt. Das wäre das 4. Mal in Folge. Und im ersten Spiel am Ostermontag hat sich das auch schon angedeutet. Da haben die nämlich zu Hause gegen Geelong verloren, die sich auch sehr, sehr stark verstärkt haben, besonders mit Patrick Dangerfield, wirklich ein Superstar des Spiels. Dieses Jahr, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es wird zwischen Geelong und West Coast sich entscheiden. Und ich glaube nicht mal, dass Hawthorn das ins Grand Final dieses Jahr schaffen wird.
Okay, du hast angesprochen, Geelong hat sich verstärkt. Wer hat vielleicht sonst noch aufgerüstet?
Also GWS ist ja ein Team, was erst vor wenigen Jahren in die Liga kam, und die haben dementsprechend ganz, ganz viele hohe Draft-Picks, also junge Talente mit sehr viel Talent ausgestattet bekommen. Und man merkt jetzt langsam, dass sie sich entwickeln, dass sie älter werden, reifer werden, ganze Spielidee besser umsetzen können. Also ich glaube auf jeden Fall, auch wenn sie dieses erste Spiel jetzt verloren haben, dass mit denen diese Saison zu rechnen ist. Und West Coast haben sich erstaunlich entwickelt, nachdem sie letztes Jahr im Grand Final standen, haben sie jetzt nochmal einen Spieler mit Louis Jeddah bekommen. Der ist zwar gerade verletzt, aber wenn der wieder da ist, wird der das Team auch nochmal sehr verstärken. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man im Auge haben muss.
Gab es irgendwelche spektakulären Transfers, über die das Land spricht?
Also über die das Land spricht eigentlich nicht. Der Einzige, der da wirklich wäre, wäre Patrick Dangerfield, der wirklich 7, 8 Jahre lang jetzt bei Adelaide gespielt hat und jetzt nach Geelong gewechselt ist. Und zwar, weil er auch aus der Ecke kommt und jetzt gerne wieder nach Hause wollte. Das ist natürlich für Adelaide ein extremer Verlust, weil das mit Abstand der beste Spieler war. Haben auch prompt das erste Spiel dieser Saison verloren, wo ich sagen würde, mit Dangerfield hätten die das Spiel nicht verloren. Ja, und Dangerfield, überragender Spieler bei Geelong, hat den Unterschied gemacht und damit gegen Hawthorn gewonnen. Dann sieht man halt, was so ein Spieler, das ist quasi Cristiano Ronaldo oder Messi der AFL, was das für einen Unterschied machen kann.
Ich glaube, darunter können sich Leute was vorstellen, die vielleicht mit AFL jetzt nicht so viel am Hut haben. Lass uns noch kurz thematisieren, sind Leute zurückgetreten. Mir fällt da ein Adam Goods, der ja letztes Jahr ein bisschen für Aufregung gesorgt hat mit seinem indigenen Hintergrund. Dann gab es die Buhrufe und dann hat er mal ausgesetzt.
Das war natürlich auch sehr, sehr kontrovers. Er wurde von sehr vielen Fans, besonders in Westaustralien, wurde er ausgebuht bei jedem Ballkontakt. Er hat es dann auch abgelehnt, die sonst ja sehr normale Runde, Ehrenrunde vor dem Grand Final zu machen, wo alle Spieler, die sehr viel erreicht haben und dann eben aufhören nach der Saison, noch einmal geehrt werden und die Fans quasi die Spieler beklatschen. Das wollte er nicht, weil er Angst hatte, dass er da auch ausgebuht wird. Und er hat sich ja auch ein Spiel Pause genommen in der letzten Saison nach diesen ganzen Buhrufen, weil er mental einfach erschöpft war, wie er gesagt hat. Des Weiteren auf jeden Fall Brian Lake und David Hale, zwei Superspieler, die die letzten 3 Jahre für Hawthorn den Titel halt mitgewonnen haben. Und das ist für mich auch noch ein Grund, warum Hawthorn diesmal nicht ganz oben mit dabei sein wird. Aber ich könnte mich natürlich täuschen, aber da lege ich mich jetzt mal fest.
Die Saison geht ja ziemlich lange. Das Grand Final ist dann immer so circa im September, stimmt das?
Ja, dieses Jahr war es im ersten Oktoberwochenende, aber normalerweise ist es im letzten Septemberwochenende. Und dieses Jahr wird es auch im September sein, weil letztes Jahr hatte sich das ein wenig verschoben wegen des Cricket World Cups. Aber dieses Jahr wird das Grand Final im September stattfinden.
SBS Radio.
Kommen wir zu einer Sportart, die dem Europäer oder dem Deutschen traditionell etwas mehr am Herzen liegt, nämlich der Fußball, zunächst jener hier in Australien. Die A-League, die gibt es ja hier zum 11. Mal, also noch eine relativ junge Liga. Wie steht es da momentan? Die biegt ja so ein bisschen auf die Zielgerade zu.
Ja, erstmal muss man wissen, dass das System hier ein bisschen anders ist als in der Bundesliga oder in der Premier League, womit die Deutschen drüber Bescheid wissen, sage ich mal. Und hier ist es eben so, dass die ersten 6 sich qualifizieren für dann die Playoffs. Das ist dann so, dass die ersten 2 eine Woche frei haben, während dann der 2. gegen den 5. und der 3. gegen den 4. spielen. Nein, das war falsch. Die ersten 2 haben frei. Und der 3. spielt gegen den 6. und der 4. spielt gegen den 5., um dann zu sehen, wer die Halbfinals ausspielt gegen den 1. und gegen den 2. Und dann gibt es quasi wie auch in der AFL so ein Grand Final. Also hier macht das eigentlich keinen Riesenunterschied, ob man 1. ist am Ende der Saison oder ob man 6. ist. Es kommt dann halt darauf an, in den entscheidenden Playoff-Spielen das Ding zu gewinnen. Und im Moment sieht es so aus, dass Melbourne City sehr überraschend 1. ist. Das hätte man vielleicht nicht gedacht, denn letztes Jahr hat Melbourne Victory, die eigentlich der größere Club mit der größeren Anhängerschaft sind, die Liga gewonnen hat. Und Melbourne City hat jetzt aber eine Kooperation mit Manchester City und auch New York City, die alle von diesem Scheich in Manchester gelenkt werden. Ansonsten Brisbane Roar sind immer dabei, auch mit dem deutschen Thomas Broich, spielt immer noch sehr gut mit. Die Western City Wanderers sind auch mit dabei. Also diese Liga vorauszusehen ist wirklich sehr, sehr schwer.
Und du hast völlig recht, das K.O.-System ist relativ kompliziert zu durchschauen. Was sehr einfach ist, ist die deutsche Bundesliga, da gewinnt natürlich immer der Erste am Schluss. Das war ja von Anfang an ziemlich klar, dass es über Bayern gehen wird, auch in diesem Jahr.
Ja, ich denke, da gibt's auch dieses Jahr keinen Weg dran vorbei. Auch wenn ich persönlich, muss ich sagen, mir das anders wünschen würde, nicht weil ich jetzt Bayern nicht mag oder so, aber es ist einfach langweilig, wenn immer das gleiche Team ganz oben steht und dann auch mit einem gehörigen Abstand, wobei es auf Dortmund jetzt nur 5 Punkte sind. Das hört sich jetzt eigentlich schaffbar an für Dortmund, aber ich sehe jetzt Bayern eigentlich kein Spiel mehr verlieren. Die haben schon gegen Dortmund gespielt, das ist unentschieden ausgegangen, das wäre nochmal die große Chance gewesen. Ansonsten wird Dortmund auch nicht mehr viel liegen lassen, also die ersten 2 Plätze sind vergeben. Und dahinter streiten sich dann Teams wie Hertha, die dieses Jahr überraschend stark sind auf dem 3. Platz und auch sehr stabil wirken. Und dann die üblichen Verdächtigen Schalke, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg werden dann gucken, wer es noch in die Champions League schafft und wer eventuell in die Europa League und wer vielleicht ganz leer ausgeht.
In diesem Jahr ist relativ früh Schluss, weil im Juni die Europameisterschaft ansteht. Wie steht es da um das deutsche Team? Als regierender Weltmeister muss man natürlich den Anspruch haben, auch bei der Europameisterschaft vielleicht sogar zu gewinnen. Aber jetzt war die Qualifikation jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Ich glaube, man hat in Polen ein bisschen gestrauchelt und so weiter. Dann gab es letzte Woche die Niederlage gegen England, dann aber sofort wieder ein 4:1 gegen Italien. Wie steht es um die deutsche Mannschaft derzeit?
Ja, genau wie du es gesagt hast, ich halte da nicht sehr viel von Testspielen oder Länderspielen, die mitten in der Bundesliga stattfinden, irgendwas abzulesen. Denn wie du schon gesagt hast, dann wird gegen England nach 2-0 Führung 2-3 verloren. Da hat man ganz klar gesehen, wenn man das Spiel gesehen hat, dass nach dem 2-0 die Luft ein wenig raus war und die ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben. Und dann 3 Tage später gewinnt man 4:1 in Italien. Ich glaube nicht, dass diese Ergebnisse bei der Europameisterschaft so zustande gekommen wären, dass die Italiener sich so schwach präsentieren und dann die Engländer in der 2. Halbzeit stark, in der 1. sehr, sehr schwach. Ich denke, es wird schwer werden für Deutschland, wesentlich schwerer als bei der WM. Philipp Lahm zu ersetzen ist ganz, ganz schwer. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Auf der linken Abwehrseite mit Hector bin ich nicht von überzeugt. Und Mertesacker ist eigentlich zu ersetzen, würde ich sagen, wenn Boateng fit ist. Bartstuber ist ja leider auch wieder verletzt. Da muss man mal sehen, wer da hinten noch spielt. Eventuell Benedikt Höwedes. Schweinsteiger ist jetzt wieder auf einem guten Weg. Er hat auf jeden Fall 30 Minuten gespielt vor der Länderspielpause. Deswegen denke ich mal, wenn da keine weiteren Rückschläge kommen, dass er dann auch spielen wird. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist ja sehr, sehr groß.
Wie genau schaut die EM-Gruppe aus? Ich glaube, man hat Polen.
Also ich glaube schon, dass wir relativ Glück hatten. Also es gibt ja auch Gruppen, ich glaube Italien und England. Und dann ist da noch Russland in der Gruppe, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, Deutschland hat schon traditionell Losglück gehabt, wie es auch immer. Und die sollten eigentlich durch die Gruppe, ich sag mal, nicht durchspazieren, aber die schon als Erste abschließen.
Man würde es auch erwarten von einem Weltmeister.
Ja, denke ich auch.
Ein weiteres Großereignis steht noch an. Ich weiß nicht, inwieweit du dich damit beschäftigst, aber Olympia, es sind wieder mal Olympische Sommerspiele, nämlich in Rio de Janeiro. Hast du da auch ein bisschen Auge drauf?
Also ich interessiere mich da für gewisse Sportarten sehr. Ich finde das besonders schön an Olympia, dass ja gewisse Sportarten außerhalb des Fußballs auch mal in den Mittelpunkt rücken. Also es geht nicht nur um Fußball, sondern es geht um Sportarten wie, sagen wir mal, Fechten oder Rudern, die eigentlich sonst wenig im Fernsehen oder in den Medien übertragen werden und wo die Leute weniger ein Augenmerk drauf haben. Womit auf jeden Fall zu rechnen ist, meiner Meinung nach, sind die Handballer, die jetzt Europameister geworden sind, relativ überraschend. Und sich auch in sehr, sehr starker Form präsentiert haben. Schade ist natürlich, dass es die Basketballer nicht geschafft haben, weil das ist für mich auch immer ein sehr, sehr schöner Sport zum Schauen. Und das wäre auch nochmal ein schönes Ende für Dirk Nowitzki gewesen, der ja dann auf jeden Fall seine Karriere nach Olympia beendet hätte. Ansonsten die Fußballer, da ist die Regel ja, dass das die unter 23-Jährigen sein müssen, inklusive drei Spieler, die über 23 sein dürfen. Da müssen wir mal abwarten, wie das Team am Ende ausschaut und wer von den über 23-Jährigen dann mitspielt. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass Fußball da mal nicht im Mittelpunkt steht, sondern eher ein paar Randsportarten. Und ja, es wird auf jeden Fall wie alle 4 Jahre ein super Ereignis.
Ja, ich glaube, wir können feststellen oder festhalten, dass sehr sportintensive Wochen und Monate vor uns liegen und perfekt einschätzen kann, dass unser Gast hier im Studio, Matthias Brück, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ja, vielen Dank.
Und bis bald mal wieder.
Ja.